Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. So haben wir gerade gesungen in diesem etwas moderneren Adventslied. Wir Christen, wir sind Menschen im Advent. Wir warten auf die Ankunft unseres Herrn, der gesagt hat, dass er wiederkommen wird. Aber dieses Warten, wie jedes Warten, denn wer wartet schon gerne, das kann recht zermürbend und auch ermüdend sein. Was gibt uns denn immer wieder Kraft in dem Warten auf den Herrn? Was ist die Kraftquelle, die uns zur Verfügung steht und die wir immer wieder anzapfen können, wenn wir beim Warten auf den Herrn schläfrig und schwach werden? Nun, die Kraftquelle, sie ist das Wort Gottes, das eindeutig nicht nur das erste Kommen Jesu, sondern auch sein zweites Kommen bezeugt. Ich habe eine Statistik gelesen, die besagt, dass durchschnittlich in jedem 30. Vers in der Bibel das Thema der Wiederkunft Jesu angesprochen wird. Ich habe das nicht prüfen können, aber mal interessant so zu lesen oder zu hören. In den 260 Kapiteln des Neuen Testaments wird 318 Mal davon gesprochen oder es wird angedeutet, dass Christus wiederkommen wird. Im Alten Testament haben wir eine ganze Anzahl prophetischer Verse, prophetischer Texte, die das erste Kommen des Messias in Bethlehem voraussagen. Das ist schon mal gewaltig. Aber die prophetische Botschaft bezüglich des zweiten Kommens Jesu ist 8-mal so stark in Gottes Wort verankert. Nun können wir schlussfolgern, wenn die Prophetie bezüglich seines ersten Kommens sich präzise erfüllte, wie viel mehr wird alles wahr werden, was die Bibel in 8-facher Stärke bezüglich seines zweiten Kommens in Macht und Herrlichkeit prophezeit hat. Was uns also das Wort Gottes über die Wiederkunft Jesu sagt, das gibt uns Kraft in dem Warten auf den Herrn. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Christen uns immer wieder mit diesem Thema der Wiederkunft beschäftigen. Klar, das ist ein lehrmäßiges Thema. Es wird auch heute wieder eine etwas lehrmäßigere Predigt. Und ich hoffe, ich überfordere niemanden. Vor 2 Wochen hat meine Schwester gesagt, oh, das war aber heute harte Speise. Nun, ich glaube, gerade die Adventszeit, die bietet dazu eine gute Gelegenheit, über die Wiederkunft Jesu nachzudenken. Und vor 2 Wochen, da haben wir in der Predigt betrachtet, was Jesus selbst über sein Kommen gesagt hat. Da ging es also um diese Frage, was lehrte Jesus über seine Wiederkunft? Und heute wollen wir darüber nachdenken, was der Heilige Geist durch den Apostel Paulus uns über die Wiederkunft Jesu im Neuen Testament offenbart hat. Und am 4. Advent in einer Woche, wenn der Herr bis dann nicht wiederkommt,
Da werden wir dir etwas darüber hören, was der Apostel Petrus und der Apostel Johannes uns über die Wiederkunft Jesu offenbart haben. Und mein Ansatz in diesen drei Predigten ist es, mal die wichtigsten neutestamentlichen Aussagen zur Wiederkunft Jesu chronologisch, also in der Reihenfolge, in der sie offenbart wurden, mit uns zu betrachten, ohne vorschnell sie in unsere dogmatische Schubladen einzuordnen, die wir natürlich alle haben, von unserer Tradition geprägt oder auch unserem Gemeindehintergrund her. Die Einladung ist also, beim Betrachten dieser Bibelstellen, so gut es nur geht, die Schubladen erstmal zuzulassen. Oh, dieser Vers, der passt jetzt in diese Vorentrückungslehre und die andere, die passt in die Nachentrückungslehre und so weiter. Also versuchen wir mal, so gut es geht, unvoreingenommen zu erkennen, was Gott uns im Blick auf die Wiederkunft Jesu sagen möchte. Und weil die Wiederholung die Mutter allen Lernens ist, ihr kennt doch noch aus dem Lateinunterricht diesen Spruch, Repetitio est mater studiorum, lasst uns kurz zusammentragen, was Jesus über seine Wiederkunft lehrte und was wir gehört haben vor zwei Wochen. Und zwei Wochen ist schon eine lange Zeit, aber ihr seid bestimmt alle fit. Gegen Ende seines Wirkens auf dieser Erde, Jesus ist schon unterwegs nach Jerusalem, beginnt er seine Jünger, mit denen er unterwegs war und schon fast drei Jahre, darüber zu belehren, dass er zurück zu dem Vater gehen und dann wie ein Dieb in der Nacht wiederkommen wird. Für die Jünger damals ein ganz neues Thema. In Lukas 12 und in Lukas 19 sagt er ihnen, dass der Anbruch der endzeitlichen Gottesherrschaft nicht unmittelbar bevorsteht. Das haben sie natürlich gehofft, dass Jesus bald die römische Besatzungsmacht vertreibt, dass er sein Reich aufrichtet und sie schöne Posten bekommen vielleicht. Jesus sagt, das steht jetzt nicht unmittelbar bevor, sondern bis zu seinem Wiederkommen wird es eine längere Zeitspanne geben. Das ist im Grunde das Erste, was Jesus den Jüngern sagt, bevor er noch weitere Offenbarungen im Blick auf sein Kommen ihnen mitteilte. Vor meinem Wiederkommen wird es eine Zwischenzeit geben. Und in Lukas 19, Abvers 11, sagt er ihnen dann deutlich, denkt nicht, dass das Reich Gottes sofort anbrechen wird, wenn ich jetzt nach Jerusalem mit euch einziehe. Die Verheißung bezüglich dieses Reiches, die werden sich nicht jetzt erfüllen. Zuerst kommt, wie gesagt, diese Zwischenzeit. Und dann erzählt er ihnen eine Geschichte. Die Geschichte, wisst ihr es noch? Von den Talenten. Und er versucht ihnen klarzumachen, das ist so, als würde ein Edelmann oder ein Königssohn erstmals in ein fernes Land ziehen und dann nach einer gewissen unbestimmten Zeit zurückkommen. Vor der Abreise gibt er seinen Knechten, seinen Dienern Talente, Gaben mit. Und was sagt er? Handelt, arbeitet mit diesen Talenten, bis ich wiederkomme. Und wir, was lernen wir daraus? Bis unser Herr wiederkommt, da wird eine gewisse Zeit vergehen. Und in dieser Zeit, da stehen wir nicht einfach nur so müßig da mit den Händen in den Taschen, sondern da haben wir einen Auftrag. Wir sollen unsere Gaben, unsere Talente, die Gott uns gegeben hat, einsetzen. Wir sollen nicht nur für uns leben, für uns, unser kleines Reich und unser Wohlbefinden und unseren Wohlstand und unser kleines Leben hier, sondern immer auch im Blick haben, unser Herr kommt mal wieder. Er hat mir was gegeben und ich habe ja eine Verantwortung, das für ihn einzusetzen. Und irgendwann mal kommt der König und er wird uns fragen, was wir mit unseren Gaben gemacht haben. Und dann vergehen einige Tage. Jesus ist mit seinen Jüngern in Jerusalem. Die Passionswoche beginnt. Und es ist viel los in Jerusalem. Und ganz imposant ist natürlich dieses Tempelwerk, dieses Bauwerk. Ja? Die Jünger sind total begeistert und sie drücken das aus. Sie staunen, was ist das doch für ein Bauwerk? Ein bisschen kann ich es mir vorstellen, wie Jesus dann nachher auf dem Ölberg mit seinen Jüngern steht und über Jerusalem schaut, ja? War dir da schon mal, also die in Jerusalem schon waren auf dem Ölberg, das ist ein wunderschöner, imposanter Anblick vom Ölberg auf die Altstadt. Und damals, da stand nicht diese Moschee mit dieser Goldkuppel an dieser Stelle. Das ist auch heute noch so. Also als ich da auf dem Ölberg stand und darunter schaute, diese Kuppel, die ist ein bisschen so wie ein Dorn im Auge. Die passt nicht hin. Weil dort stand damals nicht eine Moschee, sondern es stand der Tempel Jahwes. Und was sagt Jesus, als die Jünger so erstaunt sind über dieses tolle Bauwerk, vor allem den Tempel? Er sagt, kein Stein wird auf dem anderen von diesem Bauwerk bleiben. Ja, und dann fangen die Jünger an zu fragen, ja, wann wird das passieren und was werden die Vorzeichen deines Wiederkommens sein? Und die Antwort, die Jesus ihnen gibt, ist dann eben Matthäus 24, seine berühmte Endzeitrede. Und er spricht dort von den vielen Vorzeichen oder auch Endzeitwehen, die kommen werden. Verführungen, Verfolgung, Krisen, Kriege, Katastrophen, Hungersnöte werden kommen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird auch bei den meisten die Liebe erkalten. Und dann sagt er ihnen auch, dass das Evangelium bis ans Ende der Welt verkündigt werden muss, damit alle Völker es hören. Da wird wieder unser Auftrag angesprochen. Die Völker können das Wort Gottes, das Evangelium nur hören, wenn es ihnen verkündigt wird. Dann erst kommt das Ende. Und dann wird Jesus noch deutlicher im Blick auf diese letzte Zeit, bevor er wiederkommt, und er spricht von einer nie dagewesenen Trübsal oder einer ganz schweren Notzeit, die Gott um seine Auserwählten willen sogar verkürzt. Nach dieser Zeit, dieser schrecklichen Trübsalzeit, wird der Menschensohn plötzlich kommen wie ein Dieb in der Nacht. Plötzlich. Wie ein Geier, wenn in der Wüste ein Aas liegt. Wie ein Blitz, der am Gewitterhimmel zuckt. Plötzlich kommt er wieder. Und Jesus sagt, seid bereit. Seid wachsam, ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Und dann, 3 Tage später, am Gründonnerstag, im Rahmen seiner sogenannten Abschiedsreden, bei der Einsetzung des ersten Abendmahls, sagt er seinen Jüngern in Johannes 14, was denn? Euer Herz erschrecke nicht, vertraut auf Gott, vertraut auf mich. Ich habe euch gesagt, was alles kommen wird. Natürlich könnte man da Angst bekommen. wenn man das auch heute liest, was in Matthäus 24 steht, dass man denkt, meine Güte, wie soll ich diese ganzen Wehen einer untergehenden Welt überstehen? Aber unmittelbar bevor unser Herr nach Gethsemane, nach Golgatha geht, bekommen die Jünger dieses Wort mit. Fühlt euch nicht wie verlassene Kinder. Ich werde gehen, klar. Ich werde zum Vater gehen, zu ihm zurück. Dort ist mein Zuhause. Aber genau dort werde ich für euch eine Wohnung vorbereiten. Und dann komme ich wieder und ich hole euch zu mir. Das ist das Wichtigste. Daran haltet fest. Das Beste kommt noch. Ihr werdet umziehen in eure wahre Heimat. Es folgt das Kreuz. Es folgt die Auferstehung. Und 40 Tage später die Himmelfahrt. Und wieder. Wieder sind sie auf dem Ölberg, Apostelgeschichte 1. Und die Jünger fragen, ja, Herr, ist es jetzt soweit? Du bist vom Tode auferstanden und wir sehen, du bist anders. Mal bist du da und dann kommst du, dann bist du wieder weg und wir sehen etwas von deiner Herrlichkeit. Ist jetzt der Moment gekommen, dass du für dein Volk, für das Volk Israel, dein Reich aufrichtest? Und Jesus muss ihnen wieder sagen, das gebührt euch gar nicht zu wissen, wann das sein wird, wann der Vater sich das vorgenommen hat. Aber was jetzt wichtig ist, ihr werdet Kraft empfangen vom Heiligen Geist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in Judäa und dann in Samaria und bis an das Ende der Welt. Und dann verabschiedet sich Jesus und er geht zurück in den Himmel. Abflug. Boten Gottes, Engel kommen und sagen, so wie Jesus in den Himmel gefahren ist, so wird er wiederkommen mit den Wolken des Himmels. So viel wurde den Jüngern bis zu diesem Zeitpunkt offenbart. Jetzt wollen wir mal sehen, was der Geist Gottes einige Jahre später dem Apostel Paulus, seinem treuen Diener, bezüglich der Wiederkunft Jesu offenbart hat. Was lehrt Paulus über die Wiederkunft Jesu? Jetzt steigen wir, bisher war Wiederholung, jetzt steigen wir in das Thema ein, was heute dran ist. Und auch hier wollen wir mal einfach mal diese chronologische Reihenfolge der Texte berücksichtigen und gehen zuerst zum ersten und zweiten Thessalonicher Brief. Briefe, die sehr früh, genau gesagt, während der zweiten Missionsreise des Paulus in Korinth geschrieben wurden. So um das Jahr 49, 51 nach Christus werden diese Briefe datiert. Am Ende der zweiten Missionsreise ist dann der erste und zweite Korintherbrief auch etliche Monate nur später geschrieben worden. Lass uns mal sehen, wie nach und nach auch durch den Apostel Paulus offenbart wird, wie das mit der verheißenen Wiederkunft sein wird. In 1. Thessalonicher 1, ab Vers 9, schreibt er den Christen dort, das sind eigentlich sehr ermutigende Worte, ja. Das Evangelium hat ja in Thessaloniki so richtig eingeschlagen. Und er schreibt ihnen, es gibt ja kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben spricht. Die Leute, sie erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt. Um ihm zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns vor dem kommenden Gericht oder dem Zorn rettet. Da fasst also der Paulus zusammen, kurz zusammen, welche Wirkung das Evangelium im Leben der Christen in Thessaloniki hatte. Bei ihnen hatte es einen radikalen Kurswechsel gegeben. Sie haben sich von den nichtigen Götzen abgewandt und zu Gott bekehrt, um jetzt dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und auf Jesus, den auferstandenen Gottes Sohn, zu warten. Und wie sollten sie dienen und warten, ungewiss, ängstlich? Nein, sondern froh und hoffnungsvoll, denn für diejenigen, die zu Jesus gehören, wird am Ende nicht die Strafe stehen. Nicht das Zorngericht, sondern die Heimholung, die Vollendung, das ewige Heil wartet auf uns, wenn wir Christen sind, wenn Jesus wiederkommt. Und dann schreibt Paulus in 1. Thessalonicher 4, Vers 13, die seelsorgerlichen Worte, die besonders diejenigen trösten sollen, die über den Tod eines beliebten Mitchristen betrübt oder auch verstört sind. Ab Vers 13 lesen wir. Kommen wir nun zur Frage nach den Gläubigen, die schon gestorben sind. Es liegt uns sehr daran, Geschwister, dass ihr wisst, was mit ihnen geschehen wird, damit ihr nicht um sie trauert wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Hier klingt schon an, Christen trauern auch anders. Sie trauern mit Hoffnung. Nun, wir glauben doch, dass Jesus für uns gestorben und dass er auferstanden ist. Dann wird Gott aber auch dafür sorgen, dass die, die im Vertrauen auf Jesus gestorben sind, mit dabei sein werden, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit kommt. Außerdem können wir euch unter Berufung auf ein Wort des Herrn versichern, dass sie uns gegenüber, soweit wir bei der Wiederkunft des Herrn noch am Leben sind, in keiner Weise benachteiligt sein werden. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben oder wörtlich zugleich mit ihnen entrückt, noch schärfer übersetzt, emporgerissen, also das geschieht ganz, ganz plötzlich, dem Herrn entgegen, Schlachter übersetzt hier, zur Begegnung mit dem Herrn. Wörtlich heißt es eigentlich zur Einholung des Herrn. Und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Und dann geht es weiter in Kapitel 5, Vers 1, zur Frage nach den Zeitpunkten und den näheren Umständen dieser Ereignisse braucht man euch nichts zu schreiben. Geschwister, ihr selbst wisst ganz genau, dass jener große Tag, der Tag des Herrn, so unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Da werden uns also in den Versen, in diesen Versen 13 bis 17 durch Paulus jetzt noch einige zusätzlichen Aspekte darüber offenbart, wie das sein wird, wenn Jesus wiederkommt. Offensichtlich waren in der Gemeinde in Thessaloniki einige Geschwister verstorben. Und jetzt stand diese Frage im Raum, ja, was ist jetzt mit diesen Geschwistern? Wir haben alle gedacht, Jesus kommt jetzt wieder, hat doch gesagt, er kommt wieder. Bis jetzt ist er noch nicht gekommen, die sind gestorben. Was ist mit ihnen? Und was ist mit uns? Haben die was verpasst? haben sie vielleicht einen Nachteil jetzt. Und Gottes Geist sagt ihnen und auch uns durch Paulus, das ist die Betonung hier, macht euch keine Sorgen, wenn Jesus wiederkommt, Vers 16, da wird ein lauter Befehl ertönen. Und auch die Stimme eines Engelfürsten, des Erzengels und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Du wirst das hören, auch wenn du Kopfhörer auf den Ohren hast. Und dann werden die Toten, die im Glauben an Jesus gestorben sind, zuerst auferstehen und gleich danach werden die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, zusammen mit ihnen. Und jetzt verwende ich nochmal diese wörtliche Übersetzung, die ich sehr interessant finde, zur Einholung des Herrn mit in die Luft entrückt werden. Man liest das so, ja? Und jetzt lassen wir mal weg unsere Schubladen. Lassen wir sie mal zu. Wenn ich das so lese, dann scheint mir das eben nicht so zu sein, als würde Jesus wiederkommen und seine Gemeinde wird erdrückt, so ganz still und heimlich, ein Ereignis, geheim passiert. Plötzlich sind die Gläubigen alle weg. So wie in dieser Filmszene, ja, da fliegen zwei Piloten in einem Jumbojet, einer ist gläubig, der andere ist nicht gläubig. Und plötzlich ist nur noch einer im Cockpit. Der fliegt weiter, wundert sich, ja, wo ist mein Kollege geblieben? Gelandet, stellt man sich die Frage, ja, was ist passiert? Vielleicht haben Aliens ihn erfüllt, weil sie wahrscheinlich sagen, keine Ahnung. Aber das Bild, das Paulus hier verwendet, das ist nicht das von einem geheimen Wiederkommen, sondern hier wird eher eine laute, eine kriegerische Szene beschrieben. Da werden Befehlsworte gesprochen. Es wird die Stimme des Erzengels gehört und es erklingt die Posaune Gottes und aus den Gräbern werden die entschlafenen Gläubigen in einem Augenblick einem Atomos verwandelt und dem Herrn entgegengehen. Bis zu diesem Augenblick waren ihre Körper zwar im Grab verwest. Das ist jetzt ein bisschen persönliche Eschatologie hier, aber ihre Seelen schon in einem Zustand, nennen wir es mal so, des Vorgeschmacks auf den Himmel. Sie waren schon in der Gegenwart Gottes, weil Paulus, glaube ich, siehst du, im Philipperbrief, da sagt er ja, eigentlich habe ich Lust abzuscheiden, aber und beim Herrn zu sein. Aber vielleicht ist es noch gut, noch eine Weile hier zu bleiben wegen euch. Also er rechnet damit, wenn er abscheidet, dann beim Herrn zu sein, ja. Das ist nämlich auch wichtig zu wissen, wenn wir als Gläubige hier die Augen zumachen, dann geht schon mal unsere Seele zum Herrn. Aber erst wenn Jesus wiederkommt, werden die, die im Glauben verstorben sind, mit einem neuen Auferstehungskörper überkleidet werden. Das kommt noch später, 1. Korinther 15 dann. Und das wird in einem Augenblick geschehen. Also wohlgemerkt, in der Herrlichkeit bei Jesus werden einmal nicht leblose Seelen so dahinschweben, sondern so wie Jesus einen Auferstehungskörper hatte, so werden auch wir einen neuen Körper bekommen. Wenn also Jesus wiederkommt, werden die schon verstorbenen Gläubigen auferstehen und diesen Auferstehungsleib bekommen, sie werden damit überkleidet und wir, die wir leben, werden in diesem Moment ebenfalls verwandelt aus unserem irdischen Körper mit Fleisch und Blut in diesen Auferstehungskörper und gehen mit den aus den Gräben kommenden Gläubigen dem Herrn entgegen in die Luft. Und dann kommt dieses Wort hier in Vers 17, dessen wörtliche Bedeutung ich sehr, sehr spannend finde. Wir werden entrückt oder emporgerissen zur Begegnung mit dem Herrn, übersetzt Schlachter. Aber wie schon gesagt, wörtlich könnte man auch übersetzen zur Einholung des Herrn. Apanthesis heißt es im griechischen Urtext. Und wir finden diesen Begriff auch in Matthäus 25, in dem Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen. Da ertönt ja mitten in der Nacht der Ruf, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen zur Einholung, sozusagen Apanthesis. Untersucht man aber den Begriff auch außerhalb des Neuen Testaments, da erscheint er nur dreimal, nochmal in der Apostelgeschichte, dann merkt man, das ist eigentlich ein militärischer Begriff. Leider kommt das in den deutschen Übersetzungen, dieses kriegerische Sprachbild, das hinter diesem Begriff steht, nicht so richtig zum Ausdruck. Wenn, das Bild steht hinter diesem, in diesem Wort, wenn ein siegreicher Feldherr auf eine Stadt zukam, dann hatte diese Stadt zwei Möglichkeiten. Das kennen wir aus den historischen Filmen, Troja oder was weiß ich, gibt ja etliche schöne Dramen, geschichtliche Verfilmungen. Großes Heer nähert sich dieser Stadt. Was konnten die Leute machen? Sie konnten sich hinter den Mauern der Stadt verbarrikadieren, alle Tore zu und dann versuchen, die Sache auszustehen. Das war die eine Möglichkeit. Oder die zweite Möglichkeit, sie schickten eine Delegation der Stadt diesem Feldherrn entgegen. Oft haben die da nochmal so eine weiße Fahne hochgehoben, aber im Grunde haben sie diese Botschaft vermittelt: Friede. Wir ergeben uns, wir öffnen die Tore. Und diese Gesandtschaft der Vertreter der Stadt, die kamen dann sozusagen zur Einholung des Feldherrn, um ihn dann bei seinem triumphalen Einzug in die Stadt zu begleiten. Dieses Bild aus der Antike steht hinter diesem Wort. Und genau das gebraucht hier Paulus. Jesus kommt wieder in Macht und Herrlichkeit und die Gemeinde, die geht ihm entgegen. Sie wird entrückt zur Einholung des Herrn. Jetzt ist man natürlich wieder versucht, da die Schublade aufzumachen. Ja, wir machen vielleicht mal die auf der Vorentrückungslehre. Ihr erinnert euch noch vor zwei Wochen. Da wird man dort die Ansicht finden, dass die Gemeinde vor der siebenjährigen Trübsalszeit Jesus geheim entgegengeht und dann wird zunächst mal die Hochzeit des Lammes gefeiert in der Herrlichkeit und dann nach dieser Zeit kommt dann diesen 7 Jahren die Gemeinde zurück auf die Erde und so weiter. Aber wenn man jetzt nur den Text so liest, dann steht das so nicht da. Also ohne diese Schubladen im Kopf, ja? Dann ergibt sie ein bisschen ein anderes Bild. Am Ende dieser Zeit übrigens, wie auch von Jesus in seiner Endzeitrede in Matthäus 24 beschrieben, wird Jesus plötzlich wiederkommen und diesem antichristlichen Treiben hier auf der Erde ein Ende setzen. Und die Gemeinde, bestehend aus den gerade noch Lebenden und den vorher schon verstorbenen Gläubigen, geht dem wiederkommenden Herrn wie zur Begleitung oder Einholung eines siegreichen, einziehenden Feldherrn von der Erde in den Luftraum entgegen. Und kommt dann mit ihm auf die Erde zurück, wo Jesus dann sein tausendjähriges Reich aufrichtet und wir mit ihm in diesem Reich auch das Hochzeitsmahl feiern werden. Man kann also, das merkt ihr schon, diese endzeitlichen Texte, diese eschatologischen Bibelworte unterschiedlich auslegen. Aber was wir auf jeden Fall hier merken, wo die Betonung liegt und was die Absicht auch dieser Worte hier ist, dieser zusätzlichen Offenbarung, und das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, das ist eben nicht das, dass wir jetzt noch mehr über Zeitpunkte und wann genau und das große Wann spekulieren, sondern, was sagt Paulus? Warum bekommen wir diese zusätzliche Offenbarung? Dass wir uns gegenseitig mit diesen Worten trösten. Wenn Jesus wiederkommt, werden wir Jesus entgegengehen und wir werden verwandelt in Auferstehungsherrlichkeit und dann werden wir bei unserem herrlichen König und Herrn in Ewigkeit sein. Und in Kapitel 5 haben wir gelesen, dass Paulus da noch einmal Bezug nimmt auf das, was Jesus in der Passionswoche gesagt hatte. Jesus wird unerwartet kommen, er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Und weil wir das wissen von Jesus, von Paulus, ist es so wichtig, dass wir nicht schlafen wie die anderen, sondern wachsam bleiben und nüchtern sind. Wir sollen leben als Menschen im Advent, alle Zeit bereit, unserem Herrn zu begegnen. Wenig später, im 2. Thessalonicher Brief greift Paulus das Thema dann nochmal auf und schreibt, dass die Wiederkunft Jesu eine Umkehrung der Verhältnisse bringen wird. Ich lese aus 2. Thessalonicher Kapitel 1 ab Vers 4. Deshalb stellen wir euch auch voll Freude und Stolz den anderen Gemeinden Gottes als Vorbild hin und rühmen eure Standhaftigkeit und euren Glauben in allen Verfolgungen und Nöten, denen ihr ausgesetzt seid. Eure Bedrängnisse sind ein klarer Hinweis darauf, dass Gott ein gerechtes Gericht halten wird. Sie zeigen, dass er euch für würdig erachtet, an seinem Reich teilzuhaben, für das ihr das alles ertragt. Offensichtlich hatte also die Gemeinde in Thessaloniki einiges zu leiden. Die haben nicht leidensfrei gelebt, kommen zu Jesus und dann ist alles happy und gut und wir sind alle glücklich. Da gab es Verfolgung, da gab es Leiden. Sie wurden im Grunde eigentlich von der ersten Woche an, wo sie zum Glauben kamen, verfolgt. Aber sie blieben treu. Und dann schreibt Paulus in Vers 6, denn so wahr Gott gerecht ist, er wird jedem das geben, was er verdient hat. Über die, die euch jetzt Leiden bereiten, wird er Leiden verhängen. Euch hingegen, die ihr jetzt zu leiden habt, wird er zusammen mit uns von aller Not befreien. Oder wörtlich, er wird uns Ruhe geben. Erquickung. Wann wird das geschehen? Wann wird es geschehen? Das wird geschehen, wenn Jesus der Herr mit seinen mächtigen Engeln vom Himmel her in loderndem Feuer erscheint. Er wird die zur Rechenschaft ziehen, die Gott nicht als Gott anerkennen und nicht bereit sind, das Evangelium von Jesus, unserem Herrn, anzunehmen. Die Strafe, die diese Menschen erhalten, wird ewiges Verderben sein, sodass sie für immer vom Herrn und von seiner Macht und Herrlichkeit getrennt sind. Ja, so wird es an jenem Tag sein, wenn er kommt, um für sein Handeln an denen, die zu seinem heiligen Volk gehören, geehrt zu werden und bewundert zu werden für sein Wirken an allen, die zum Glauben gekommen sind. Auch ihr gehört dazu, denn ihr habt das, was wir euch bezeugt haben, im Glauben angenommen. Meine Lieben, die Gemeinde Jesu hat von Anfang an viel leiden müssen. Paulus, der Gemeindegründer, der Apostel, auch alle anderen Jünger, sie haben viel gelitten. Und die Gemeinde, sie wird, bis Jesus wiederkommt, immer wieder leiden. Auch jetzt, während wir hier schön Gottesdienst feiern, werden Christen in anderen Teilen der Welt verfolgt und sie müssen leiden. Und hier haben wir gelesen, wenn Jesus wiederkommt, werden zwei Dinge passieren. Die jetzt verfolgten Christen werden verherrlicht und er wird ihnen ewige Ruhe und Erquickung geben. Dann ist alles Leiden zu Ende. Aber zugleich, mit seiner Wiederkunft, wird er die Christenverfolger richten. Ihr merkt also, sein Wiederkommen bringt Errettung und Erquickung für die Gläubigen, Gericht und Verderben für die anderen. Und dann geht Paulus in 2. Thessalonicher Kapitel 2, in Versen 1 bis 12, noch einmal auf das Thema ein. Denn offensichtlich hatten irgendwelche Spekulanten oder falsche Lehrer behauptet, dass der Tag des Herrn schon da sei. Und der Apostel, der muss ihnen sagen, Leute, lasst euch da nicht verunsichern oder auch verführen. Der Tag der Wiederkunft des Herrn und alle seine Folgen ist jetzt noch nicht da. Denn vorher muss noch der große Abfall von Gott und das Auftreten des Antichristen erfolgen, den Jesus dann bei seinem Kommen vernichten wird. Wir haben nicht die Zeit, jetzt diesen ganzen langen Abschnitt auch noch zu lesen. Macht das aber zu Hause. Wenn man jetzt mal die Schubladen zulässt, dann kommt das als die nächste Offenbarung. Aber auch diese Verse, sie decken sich mit dem, was Jesus in Matthäus 24 gesagt hatte. Es werden in der letzten Zeit, bevor Jesus wiederkommt, viele antichristlichen Verführungen, geistlicher und moralischer Verfall kommen. Und das ist mein großes Anliegen, meine lieben Geschwister, dass wir wachsam sind und diese Verführungen auch erkennen und beim Wort bleiben, die Kraftquelle beim Warten auf den Herrn ist das Wort. Und nicht irgendwelche Ideologien. Wir wollen uns nicht von irgendwelchen Ideologien oder Irrlehren verführen oder da hineinziehen lassen. Übrigens, ich glaube, das, was wir jetzt in unserer westlichen Gesellschaft erleben, diese ganze Woke-Culture, und die Gender-Ideologie, diese grundlegende Infragestellung der Schöpfungsordnung Gottes, die ordne ich auch so als eine Vorwehe dieser ausgeprägten Gottlosigkeit ein. Es gibt immer mehr antichristliche Verführungen. Das nimmt zu, jetzt schon. Oder wenn die sogenannte Last Generation oder letzte Generation Aktivisten meinen, sie könnten mit ihren rechtswidrigen Klebeaktionen die Welt jetzt retten. Wenn man sich das so anschaut und anhört, dann hat man den Eindruck, das ist schon etwas Sektiererisches dabei. Aus meiner Sicht ist das ja schon fast eine Endzeitsekte. Man merkt, die Menschen, sie wollen ohne Gott diese Welt retten. Es wird nicht gelingen. Als Christen in der Erwartung unseres Herrn leben, wissen wir, Verführungen aller Art werden kommen. Und wenn man da Position bezieht, eine andere Meinung hat, die vielleicht auch äußert, klare Kante zeigt, wird auch Verfolgung folgen. Verführung, Verfolgung, Abfall. Sie werden kommen. Und da ist es wichtig, dass wir uns immer wieder ermutigen. Und deshalb brauchen wir auch die Gemeinde. Deshalb kommen wir hier immer wieder Sonntag für Sonntag regelmäßig zusammen, um auf das Wort Gottes zu hören und uns gegenseitig zu ermutigen, festzuhalten an dem, was Gott uns in seinem Wort offenbart hat. Das gibt uns Kraft beim Warten auf den Herrn. Später, dann schrieb Paulus in den Jahren 54 oder 55 nach Christus auf seiner dritten Missionsreise von Ephesus aus den ersten Korintherbrief. Und dort schreibt er in Kapitel 15, dem großen Kapitel von der Auferstehung und der Verwandlung, er schreibt da in den Versen 50 bis 55 von einem von Gott offenbarten Geheimnis. Nämlich, was sagt er da? Bei dem Schall der letzten Posaune, auch hier wieder dieses kriegerische, machtvolle Bild, was übereinstimmt mit dem, was wir schon in 1. Thessalonicher 4 über die Wiederkunft Jesu gelesen haben. Da werden sowohl die Toten unverweslich auferstehen und zusammen mit den noch lebenden Gläubigen in einem einzigen Augenblick in Auferstehungsherrlichkeit verwandelt und beim Herrn sein. Und das wird dann dort noch näher ausgeführt, dass der wiederkommende Herr auch sein Reich aufrichtet und am Ende seines messianischen Reiches wird dann sein Gott alles in allem. Ist also ein ganz wichtiges Kapitel, das man nicht nur an Ostern lesen sollte, sondern auch jetzt in der Adventszeit. Und dann gehen wir noch in den Philipperbrief. Weil dann gegen Ende seines Lebens fasst Paulus noch mal ein paar Gedanken oder sagt Paulus dann noch ein paar Gedanken, was die Wiederkunft angeht, im Philipperbrief, geschrieben ungefähr 62 nach Christus. Also es ist einer der späteren, ganz späten Briefe. Da wird dann noch mal zusammengefasst, dass wir ja eigentlich als Christen schon heute Bürger des Himmels sind. Philipper 3, Vers 20. Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Meine Lieben, als Menschen im Advent, die also wirklich auf Jesus warten, das heißt, du hast eine Beziehung zu Jesus. Du bist Christ. Dann hast du eigentlich eine doppelte Staatsangehörigkeit. Du besitzt deinen deutschen Pass. Das ist der nationale Pass. Wir gehören zu dieser Erde, zu diesem Land. Und da haben wir einen Auftrag, wir haben eine Verantwortung. Das ist das eine. Aber wir wissen auch das andere, dass wir jetzt schon Bürger des Himmels sind. Und vom Himmel erwarten wir auch unseren Herrn und Retter Jesus Christus. Das ist unsere Hoffnung. Unsere Hoffnung, sie wird beflügelt von diesem Gedanken, dass wir Himmelsbürger schon jetzt sind und auch von dieser felsenfesten Wahrheit, dass Jesus, unser Herr, wiederkommen wird. Und weil wir das glauben, sind wir Adventsmenschen und das nicht nur 4 Wochen im Jahr. Und mit jedem Tag, der vergeht, mit jeder Woche, von einer Woche waren wir schon wieder hier. Merkt ihr, wie schnell das vergangen ist? Mit jedem Tag, mit jeder Woche, mit jedem Jahr, das vergeht, bewegen wir uns dem Ende dieses Zeitalters, der Entrückung, der Wiederkunft des Herrn Jesus entgegen. Und wir wissen von der Schrift her, das letzte Wort über diese Welt haben nicht Menschen und Mächte. Jesus, der wiederkommende Herr, wird es sprechen. Er wird das ganze Universum seiner Herrschaft unterwerfen, sagt uns Paulus hier in Vers 21. Und auf sein Kommen dürfen wir getrost und geduldig und äußerst gespannt warten. Dietrich Bonhoeffer, damit möchte ich schließen, hat einmal gesagt, die Welt fantasiert von Fortschritt, Kraft, Zukunft. Die Jünger wissen um das Ende, das Gericht und die Ankunft des Triumphreichs. Dieses Wissen, meine Lieben, kann uns jetzt schon froh und getrost machen. In diesem Sinne, lasst uns Advent feiern mit gestärkter Hoffnung. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Amen.